was mache ich dann, wenn der Start wirklich passiert?
Genau, also das Thema Nervosität und auch gleichzeitig, was immer damit einhergeht, ist die Positionierung. Herzlich willkommen zum Triathlon-Podcast von Sweet Spot Training und zu einer neuen Serie, zu der wir euch heute begrüßen dürfen, und zwar zu einer Rookie-Serie. Wir haben sie über unsere Social-Media-Kanäle ausgerollt. Fragen zum ersten Wettkampf in den verschiedensten Disziplinen, und wir kümmern uns heute ums Schwimmen. Viel Spaß beim Zuschauen.
Grüß euch, Gary,
Sausi. Hallo.
Meine Wenigkeit. Wir möchten wieder einmal den Scheinwerfer in Richtung Rookies richten. In Beginner in dem Sport, und es haben uns ein paar Fragen erreicht, und das haben wir als Anlass genommen, da nochmal nachzuhaken und auf Instagram nachzufragen, was so eure Fragen sind. Derer sind ein paar gekommen, und die werden wir jetzt beantworten, und da so viele waren, gibt es eine Serie aus 3, wahrscheinlich sogar 4 Folgen, und den Anfang macht, ja, wie im Triathlon auch, das Schwimmen.
Genau. Im Prinzip, wir wollen es ein bisschen chronologisch ordnen. Wir werden wahrscheinlich im Zuge der einen oder anderen Frage wie gewohnt etwas ausufern. Prinzipiell die erste Frage war mal ganz grundsätzlich, sollte ich eigentlich immer, wenn der Neoprenanzug erlaubt ist, einen Neoprenanzug anziehen oder vielleicht doch auch aus Wechselzeitgründen darauf verzichten? Was ist eure Meinung dazu?
Es kommt drauf an. Naja, klar. Ja. Es kommt drauf an, es kommt auf die Temperaturen drauf an, Es kommt auf die Streckenlänge an, die man im Wasser ist, die Zeit, die man im Wasser verbringt, und das sollte man vorab evaluieren. Wenn es um eine Ultrasprint-Distanz geht, solche gibt es, 300 Meter schwimmen und das Wasser hat nur 18 Grad, würde ich trotzdem dazu tendieren, den Neo wegzulassen. Ja. Wenn das anders gelagert ist, der erste Wettkampf ist eine Langdistanz und es hat 22 Grad. Obwohl man da auch ohne Neo schwimmen könnte, würde ich zu Neoprenanzug raten.
Ja, also generell, wir können, glaube ich, da mal so festhalten, die Wettkampfdistanz ist einmal ein ausschlaggebender Punkt. Die zweite natürlich auch, wie sehr es um die hauseigene Wasserlage steht. Das heißt, wie viel Schwimmhilfe der Neoprenanzug bietet, das ist tatsächlich bei den meisten Anfängern doch sehr deutlich. Je besser die Wasserlage ist, desto mehr marginalisiert sich der Vorteil. Und die Wechselzeit natürlich kennt jeder, der sich schon mal aus einem nassen Neoprenanzug ausgezogen hat. Die verlängert sich dann natürlich. Und logischerweise, je länger die Wettkampfdistanz, desto, sagen wir es mal so, im Anfänger oder sehr leinhaft gesagt, desto unbedeutender wird dann jede Sekunde in der Wechselzone, sprich den Vorteil, den man sich beim Schwimmen mit dem Neopren holt, der überwiegt dem Nachteil, den man sich in der Wechselzone durch die längere Wechseldauer wieder einfährt quasi.
Absolut.
Und man darf den Vorteil nicht nur aufs Schwimmen sehen, sondern es zieht sich gerade bei Anfängern auch durch den gesamten übrigen Wettkampf durch.
Also du meinst die Körner, die du beim Schwimmen quasi nicht verschießt, weil du dir einfach hilfst mit dem Material.
Ja, absolut. Also mit dem geschätzten Marc Czapek habe ich über das Thema lang diskutiert, ein bekennender Neo-Hasser, der gesagt hat, ja, ich schwimme viel lieber ohne, aber auch gesagt, mit ist immer schneller, keine Diskussion. Und ich würde jetzt mal auch so weit gehen, dass es heißt immer mit, weil wenn die Wechselzeit ein Thema ist, beim Neopren, dann sollte man mehr am Wechsel arbeiten, als da über irgendwas zu philosophieren, weil wir sind nicht mehr in den 90er Jahren, wo das ja richtige Panzer waren, die man nicht ausziehen kann, wenn das nicht in 2 Sekunden ausgezogen ist, wie wenn in anderen Situationen halt, dann haben wir ein Problem.
Ja, ich wäre zumindest bei der Supersprint auf Mario seiner Seite, dass ich sage, alles was abgesetzt, der Standarddistanzen ist, würde ich wahrscheinlich auch noch überlegen, ob den Neopren zu nehmen, vor allem wenn die Temperatur so warm ist, dass es mich in der Hinsicht nicht einschränkt. Sonst bin ich bei dir. Ja, ich würde wahrscheinlich bei jeder Sprintdistanz, wenn es die Möglichkeit gibt, zum Neoprenanzug zu
kommen. Ja, aber ich habe ja einen Vorteil. Ich habe ja abgewartet und einfach mal geschaut, was ich da so dazu zämpfen kann.
Ja,
und,
das ist taktisch
und,
klug.
Und bei 300 Metern ist es so, wenn ich ein Rookie bin, gehe ich sogar davon aus, dass es bis zu 15 Sekunden auf 100 Metern sind, die der Neo bringen kann. Sind wir bei 45 Sekunden und minus 2 Sekunden ausziehen, sind wir bei 43 Sekunden Ersparnis.
Ich unterstelle, dass das 2 Sekunden ausziehen ein etwas zu hochgegriffenes Ziel ist.
Ja, also ich meine, sollen es 5 sein?
Ja. Ja, also ich glaube trotzdem, dass da, auch wenn da bei den Supersprint-Distanzen meistens der Spaßfaktor noch mehr im Vordergrund steht und dadurch auch das Problem der Beschaffung eines Neoprenanzugs besteht. Ja, also ich glaube, da in die Richtung macht es mehr Sinn, auch einmal die Distanz ohne zu bewältigen. Wenn die Außentemperaturen vielleicht auch noch dazu wirklich kalt sind, macht das auch einen Riesenunterschied. Also kühles Wasser und warme Außentemperaturen meist kein Problem. Kühle Außentemperaturen und kühles Wasser ist eine ganz ungute Kombination. Des Weiteren möchte ich dazu Bedenken geben, dass der Neoprenanzug auf der einen Seite natürlich Sicherheit geben kann.
Ja.
Wasserlage.
Ja,
absolut, ja.
Ein besseres Gefühl in Bezug auf das Ungetier, was da noch um einen herumschwimmt. Also ich meine die Fische, nicht die anderen Teilnehmer. Auf der anderen Seite kann es auch beklemmen. Vor allem, wenn man das nicht gewöhnt ist, wenn man davor nicht im Neoprenanzug trainiert hat, vielleicht sich einen Neoprenanzug ausgeborgt hat für so einen Testwettkampf, dann kann das in Richtung Atemnot, Beklemmungsgefühl und so weiter führen.
Ja. Ja,
zu dem führen.
Ja.
Andersherum ist es ein riesen Safety-Gedanke, weil wenn du dich mit dem Neoprenanzug auf dem Rücken legst, hast du wie eine Schwimmweste an. Das heißt, die Chance, dass du mit dem Neoprenanzug untergehst, ist schon sehr schwierig. Ja. Das gibt schon sehr viel Sicherheit. Also gerade bei längeren Strecken, wenn du weit rausschwimmst, ist das
daher,
schon...
Daher ist es ja von Veranstalterseite sehr oft so, dass das Neoprenverbot sehr spät ausgesprochen wird, weil eben...
Man findet immer eine kalte Stelle.
Ja, weil es eben auch Sinn macht in Bezug auf die Sicherheit.
Ja, also und dazu muss man sagen, dass selbst wenn der Neoprenanzug sehr gut passt, aber falsch angezogen ist, zu Beklemmungen führen kann.
Kommen wir gleich
zu dazu.
Kommen wir direkt
zu
dem Thema, machen wir gleich so die Überleitung.
Vielleicht noch so ein bisschen, das war jetzt ein bisschen als quer durch, wann ziehe ich an, wann nicht. Es gibt wenige Situationen, in denen man den Neoprenanzug nicht anziehen sollte, wenn man sich drin überhaupt nicht wohlfühlt und wenn es verboten ist, aus dem Wettkampfregulatorium heraus, bei eben zu hohen Temperaturen, Wassertemperaturen und.
Vielleicht noch ein Zwischensatz dazu, das Thema Swimsuit, also das, dieser Schwimmanzug quasi, der über das herkömmliche Triathlon-Gewand drüber anzogen wird bei Neoprenverbot im Rookie-Sektor, was ist eure Meinung dazu?
Ja, man muss da ein bisschen aufpassen. Das Reglement besagt, dass man mit dem man startet, auf einer olympischen Distanz, und Neoprenverbot ist dabei vorausgesetzt, mit dem muss man auch ins Ziel kommen. Das heißt, dem Regulatorium nach müsste man den Anzug dann anbehalten.
Ja.
Diese Regelung gilt erst ab Mittel- und Langdistanz.
Ja.
Und da würde ich ganz klar zu einem Ja tendieren. Als was dann noch komprimiert, was eine bessere Oberfläche gibt, was auch Taschen abdeckt von einem anderen Tri-Suit, den man drunter trägt, macht Sinn.
Ja, ist die Investition notwendig? Aus meiner Sicht nicht. Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr habt da hinten einen klassischen Zweiteiler und habt wie ein Segel durch die Taschen vom Oberteil des Zweiteilers, dann würde ich eher dazu raten, bei Neoprenverbot, weil es in der Regel auch mit einer sehr warmen Außentemperatur verbunden ist, auf den längeren Strecken, einfach das Oberteil wegzulassen. Als Frau natürlich ein bisschen schwieriger als als Mann, aber tatsächlich würde ich das so machen und den Swimsuit, das ist natürlich auch mit einer gewissen Investition verbunden. Ich glaube, was kosten die aktuell? 250 Euro?
Ja, ich glaube 250 bis 400.
Ja. Also je nach. Also kann man, muss man nicht. Ja, genau. Kommen wir zu der Thematik, die du angesprochen hast, nämlich das wirklich ein Neopren anziehen.
Ja. Ja, puh. Wo soll man anfangen? Im Grunde genommen würde ich einmal die Fingernägel schneiden.
Ja. Oder Handschuhe anziehen.
Oder Handschuhe anziehen, weil dieses Neopren ja nach wie vor oder eigentlich immer empfindlicher geworden ist. Im Vergleich zu den 90ern sind nicht die Nuller, aber das war Wahnsinn, was die ausgehalten haben. Die waren kugelsicher, dafür hat man sich nicht bewegen können. Heutzutage sind die von der Bewegungsfreiheit schon sehr, sehr gut und daher sehr empfindlich und sehr teuer teilweise auch, muss ich sagen. Also 1000 Euro sind schon längst gesprengt worden bei manchen Modellen. Handschuhe anziehen oder Plastiksackerl, damit man mal besser durchgleitet. Am besten ganz trocken halten, in einen nassen Neoprenanzug steigen ist.
Oder nass in einen trockenen ist auch
schon. Oder nass in einen trockenen, das ist wirklich nicht leibend. Und dann eben, wenn der Anzug angezogen ist, ihn nass machen, damit man ihn auch besser anpassen kann. Weil wenn das nicht passiert, kann es tatsächlich sein, dass ein Neo, der beim Testschwimmen gut funktioniert hat, auf einmal sich eng oder behindernd anfühlt. das war immer eine eigene Prozedur, als wir ins Wasser gegangen sind damit.
Genau, ja. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, den Neo ganz rauf in den Schritt ziehen, ganz rauf in die Achseln, ja, damit einfach die Schulterfreiheit möglichst gegeben ist. Auch genau unter den Achseln ist das Material in der Regel am dünnsten, damit eben die Schulterfreiheit gegeben ist und dass man einen weitgehend freien Armzug machen kann. Automatisch, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr das dann nicht bis in die Achseln raufzieht, dann spannt euch quasi der Neoprenanzug nach unten und hemmt euch in der freien Bewegung. Und das ist halt alles, was ermüdend macht. Das Zweite, was du jetzt gesagt hast mit dem Neoprenfluten, ist nicht nur, dass der Kälteschock quasi ein bisschen vor dem Start schon da ist, sondern auch tatsächlich, dass sich das Material dann besser anpasst. Ja? Also diese Luftstellen quasi, die man hat.
Erstens kannst du ihn besser raufziehen, wenn du ihn flutest.
Genau.
Das ist mal der erste Punkt.
Du kannst
ihn
nachjustieren.
Wenn du ihn nachjustiert hast, kannst du aus dem Wasser rausgehen, dann geht das überschüssige Wasser raus, dann hast du mal das Wasser an der Haut, was dazu führt, dass sich dieses erwärmt. Das ist gerade, wenn man einen Kälteschutz haben möchte, sehr wichtig. Und der andere Punkt ist natürlich, dass das Material dann auch gleitet, ja, und das weitere Reibung reduziert, sprich man bewegt sich mit weniger Aufwand schnell. Problematisch ist es dann wiederum, wenn man einen Neo hat, der viel zu groß ist, weil das erstens einmal bremst, ja, aus Gründen, die wir hier nicht erklären müssen, aber da natürlich auch kaltes Wasser immer wieder reinkommen kann und die wärmende Wirkung des Neoprens an so
genau,
ganz stark nachlassen kann.
Die wärmende Wirkung entsteht ja nicht nur aus dem Neoprenmaterial, sondern eben gerade aus der Wasserschicht, die zwischen Neopren und Haut ist. Die wärmt sich an durch die Körpertemperatur und dementsprechend hat man dann die isolierende Wirkung. Jetzt in der Rookie-Folge, wie könnt ihr das am besten austesten? Ich glaube, es macht da wirklich Sinn, zu einem Neopren-Testschwimmen zu gehen, diesen Neopren auch wirklich zu testen. Und das Testen heißt nicht nur anziehen und wieder ausziehen, sondern auch damit zu schwimmen. Wirklich ein paar Längen schwimmen, nachjustieren, reinfühlen. Wie fühlt sich das an? Gibt es ein beklemmendes Gefühl? Und das dann vergleichen mit einem anderen Modell. Ja. Und die Wahl fällt dann ganz klar natürlich auf das Modell, in dem man sich am wohlsten fühlt. Und man muss auch ganz klar dazu sagen, das ist nicht unbedingt notwendigerweise das teuerste.
Ja, nein, absolut.
Also
abgesehen davon, beim Neopren-Test schwimmen, wenn du jetzt mal 5, 6 Modelle von in der Regel dann schon nassen Neoprenanzügen getestet hast, kannst du das an- und
ausziehen. Das ist aber der erste Fehler. Das ist der erste Fehler. Der erste Fehler ist bei 5, 6. Ich habe selber Neo-Testschwimmen geleitet, für 2 Neo-Marken gearbeitet. Du kannst maximal 3 zum Testen ausgeben, weil die Leute wissen beim 5., 6. nicht mehr, wie der. Nein, nicht einmal das. Sie wissen beim 5., 6. nicht mehr, wie sich der erste angefühlt hat. Also am besten geht man rein in der Vorstellung, welches Budget habe ich, was will ich ausgeben, greife ich in die hochpreisige Klasse, in die Mittelklasse, Anfängeranzüge, gibt es auch sehr gute und dann sagt man tak, 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 nimmt sich 3 Stück, die testet man aus, bleibt rigoros bei den 3. Kommt nicht auf Nummer 4 und dann macht man den Schnitt und sagt, welcher wird's.
Im genau. Idealfall gibt es ja auch schon eine kompetente Erstberatung, die einfach 3 Modelle nahelegt, die halt in dem Preissegment vorhanden sind. Wer ungefähr mit seinen Schwimmzeiten weiß, der kann natürlich dann immer das subjektive Gefühl auch mit der objektiven Uhr gegengleich setzen und einfach einmal bewerten, ob es vielleicht wirklich einen Vorteil gibt. Ja. Meistens sind diese schwimmerischen Vorteile, die sich von irgendwelchen Premium-Marken herausgegeben werden, eher marketingtechnischer Natur und tatsächlich selten wirklich außergewöhnlich messbar.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, den besten Anzug, den ich jemals gehabt habe, war ein Mittelklasse-Hub oder Hub. Und einfach nur deswegen, weil der so eine fette Neoprenschwarte ist, dass du da wie auf einer Luftmatratze oben gesessen bist. Dann gibt es die ganzen Leute, die, oh, ich habe so eine tolle Wasserlage, kokettieren und sagen, ich will nicht so viel Neo. Na, drauf geschissen. Du willst eine Luftmatratze, mit der bewegst du dich möglichst schnell durchs Wasser. Punkt. Ja. Einzig und allein die Armfreiheit ist wichtig, aber wenn das ist im Jahr 2024 tatsächlich kein Alleinstellungsmerkmal mehr, weil die alle eine Armfreiheit haben sollten.
Ja, absolut.
Weil zum Gefühl nämlich, es fühlt sich komisch an, so eine Schwarte anzuhaben, aber am Ende des Tages ist der am schnellsten, der den meisten Auftrieb hat und das muss man ganz klar dazu sagen.
Ja, absolut. Wir kommen noch zum...
Ja, wir sind jetzt im Neo drinnen. Ne?
Ja, genau. Und die Frage ist natürlich, was macht man mit dem Einteiler drunter? Weil wir wissen, je moderner die Einteiler werden, desto aerodynamischer werden die und natürlich auch in gewisser Weise einengender. Also man wird ja quasi in die Aeroposition am Rad reingeschraubt. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, was macht das dann mit meiner Fähigkeit beim Schwimmen und mit meiner Bewegungsfreiheit?
Da wieder ganz klar testen. Ja. Einfach ausprobieren, den Tri-Suit unterhalb anziehen, den Neo drüber wie gewohnt und dann damit schwimmen und als Vergleich dazu eine Alternative finden. Was kann eine Alternative sein, wenn es ein zweiteiliger Anzug ist, das Oberteil einfach einmal weglassen, wenn es ein Suit ist, der verbunden ist mit dem Unterteil, dann runterrollen
oder mal
in eine Position bringen.
Vielleicht mal nur den Zip komplett öffnen, das kann auch schon reichen und hilft in der Wechselzone schon, weil das ein Nasser mit einem aufpumpten Lad sich einen Aeroanzug anzuziehen, ist auch ein Spaß. Das
sind vielleicht so die zwei Endpunkte dieser Range. Entweder habe ich nichts drunter an oder ich habe den Neopren, den Tri-Suit so an, dass er schon passt und ich brauche nur mehr den Neopren ausziehen und losstarten. Da hat man schon das eine oder andere Drama gesehen, wenn der Tri-Suit runtergerollt ist und dann beim Laufen in die Wechselzone die Versuche gestartet wurden, den wieder anzuziehen.
Oder überhaupt einmal die Hände hinter den Rücken zu
bekommen. Ja, das ist nichts, was man nicht schon 10.000 Mal geübt haben sollte.
Ja. Richtig, also das soll man testen und probieren und mit der Variante, mit der man sich am wohlsten fühlt, geht man dann auch an den Start und da wieder ohne Wenn und Aber. Dann nicht vor dem Wettkampf sagen, na, wie mache ich das jetzt 5 Minuten vor dem Start, rolle ich doch noch runter. Na, so wie ich es probiert habe, so wie das funktioniert hat und ja, das setzt voraus, dass man es probiert, so mache ich das dann auch.
Genau, wir kommen ja in der 4. Folge dann tatsächlich zu den Möglichkeiten, wie man diese Baustellen, die wir heute besprechen, auch dezidiert trainiert. Vielleicht ein Satz nur zu der Thematik, weil die ersten Wettkämpfe stehen vor der Tür. Übt es nicht, indem sie einfach ins Wasser geht, euch nass macht, rauskommt und dann den Anzug anzieht und überrascht seid, wie easy das geht, sondern schwimmt einmal 1000 Meter auf Anschlag und schaut mal, was sich tut, wenn die Muskulatur nämlich ordentlich einmal mit Blut versorgt ist und man mal richtig aufpumpt und müde im Laufen versucht, das umzusetzen. Dann schaut die Welt nämlich anders aus. Und wenn das funktioniert, dann funktioniert es auch im Wettkampf.
Ja, und auch nicht unterschätzen, dass selbst wenn der Anzug gut funktioniert, es zu Reibestellen kommen
kann. Ja, guter Punkt.
Das sind nämlich so immer die Sachen, die Anrufe, die ich gekriegt habe, ja, mein Nacken ist aufgerieben. Ja, und da habe ich mich immer gefragt, Alter, du willst Ironman machen, willst eine harte Sau nach Außenwirkung haben und dann rufst mich an, weil irgendwas beim Nacken aufgerieben ist. Ich habe mir gedacht, wie schaut das von außen an? Aus. Da hilft Schmieren oft. Die klassische alte Vaseline oder es einfach in Kauf nehmen. Das ist aber wie beim Laufen. Manchmal gibt es einfach Blasen auf den Füßen. Ja. Das tut weh, das ist nicht angenehm, aber ja, es gibt dann auch noch andere schöne Sportarten. Schach zum Beispiel, wenn das ein Problem ist. Ja,
also kleine Kollateralschäden muss man in Kauf nehmen. Man kann sie natürlich im Rahmen halten, indem man probiert, indem man schmiert. Ja, das funktioniert auf alle Fälle. Bei Männern auch ganz oft, wenn so ein stoppeliger 3-Tages-Bart ist, das kann echt unangenehm werden über die Dauer, dass man dann nur mehr aufgeriebene Stellen hat. Also da in die Richtung auch probieren und damit mit dem Material testen und arbeiten. Die ganz allgemeine Regel gilt auch da für das Schwimmen mit Neoprenanzug, mit dem Handling damit. Alles, was ich im Training nicht kann, alles, was ich in der Übung nicht kann, werde ich im Wettkampf nicht abrufen können und Punkt.
Ja. Genau. Kommen wir zum Thema Einschwimmen. Da ist auch die Frage gewesen, wie wichtig, also mal grundsätzlich die Bedeutung des Einschwimmens und vor allem dann die oftmals auch sehr praktisch relevante Frage, was, wenn das Einschwimmen nicht möglich ist? Gerade bei großen Bewerben kann das ja immer wieder mal der Fall sein. Aus meiner Sicht, die erste Frage ist recht leicht beantwortet. Wenn es die Möglichkeit gibt, einzuschwimmen, dann unbedingt nutzen. Zum einen natürlich aus den besagten Neoprenfluten und dann einfach auch den Neoprenanzug für sich nachzujustieren, passender zu machen. Dann durchaus auch aktiv einzuschwimmen, ein paar kurze Sprints einbauen, also wirklich den Körper auf Touren bringen. Und ich würde sagen, wenn es die Möglichkeit zum Einschwimmen nicht gibt, dann definitiv ein Warm-up am Land machen. Kein Kaltstart sozusagen.
Ich glaube, jeder kennt das Gefühl, oder vielleicht auch nicht, wenn man einfach so ins Wasser springt und schnell schwimmen möchte, eine längere Distanz. Mhm. Das ist wirklich grindig, das kann man schon auch trainieren und machen, eben für die Eventualität, dass einmal kein Einschwimmen möglich ist, dass man sich gut aufwärmt und das dann macht. Aber prinzipiell ist jedes Schwimmtraining auch so gestrickt, dass es ein Einschwimmen gibt und danach die besten Leistungen erst realisiert werden können. Dementsprechend sollte man es im Wettkampf, wenn die Möglichkeit besteht, auch so verfolgen. Also ja, unbedingt einschwimmen, unbedingt gutes Aufwärmen und auch da gilt es, Routinen zu entwickeln, die für denjenigen, für diejenige funktionieren. Das heißt, in Bezug aufs Aufwärmen, Übungen, die gut tun, die wirklich aktivieren und was machen und beim Einschwimmen dasselbe, ob das jetzt dann länger ist, eine längere Phase und das kann bei kurzen Distanzen, wenn es darum um 750 Meter All Out geht, ganz bestimmt im Bereich 10-15 Minuten sein, das Einschwimmen. ohne dass die Leistung danach in irgendeiner Form leidet. Mhm. Ja?
Ja, das ist ja, ich meine, da kann man Anleihen an den Schwimmsport nehmen. Da gibt es ja das Einschwimmen bei Wettkämpfen ganz am Anfang des Meetings und dann eben nicht. Dann wärmen sich die Leute alle anderen stationär auf. Also nicht, dass ich ein guter Schwimmer war, ich war ein Treibholz im Schwimmsport. Aber was sich da gut bewährt hat, ist, dass man den Körper auch mit Aufwärmübungen 10 Minuten lang wirklich auf Temperatur bringen kann, damit der Körper nicht dann, wenn er nämlich eben 400 Meter voll schwimmt oder 200 Meter Lagen, wunderschön das Gefühl hat, dass dein Geisteskranker im Gehirn unterwegs ist. Sondern eben, ja, es geht eben auch ohne unmittelbares Einschwimmen davor.
Ja, also um es zusammenzufassen, Einschwimmen, wenn es die Möglichkeit gibt, durchaus aktivierend. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, würde ich immer sowohl muskulär als auch kardiovaskulär aufwärmen, also durchaus vielleicht an Land einmal eine Viertelstunde joggen, also einfach, dass das ganze Körper auf Betriebstemperatur kommt, dann mit dem Theraband oder Zugseilen einfach um einen Baum hängen oder sonstige Möglichkeiten finden und ein paar Schwimmbewegungen machen. Vorher Armkreisen mit dem Theraband wirklich gescheit aufwärmen, gibt es jede Menge gute Anleitungen, kann man einfach mal auf YouTube eingeben.
Armkreisen und Springen. Sehr schön.
All solche Dinge, ja.
Und ja, also Springen, so nach der Laktat-Shuttle-Theorie, also wirklich Laktat aufzubauen über die Nicht-Leistungsmuskulatur. Da gehen wir jetzt einmal beim Schwimmen davon aus, dass das die Nicht-Leistungsmuskulatur, die Beine sind. Ja. Lassen wir es einmal so stehen. Also da wirklich was Intensiveres machen, es passt dann auch zu einer Aufwärmprozedur, die für den weiteren Wettkampf dem weiteren Wettkampf zuträglich ist. Also da auch ein bisschen laufen, ein paar Steigerer einbauen. Von mir aus auch eine Runde am Rad drehen, wenn es organisatorisch möglich ist. Und meistens ist das mit dem Check-in noch ein bisschen ungünstig und komplizierter. Aber die Vorbereitung des ganzen Systems auf den Start soll passieren. Und ich glaube, da sind wir jetzt bei den nächsten Fragen der Nervosität und so Geschichten unter Kontrolle bringen. Und was mache ich dann, wenn der Start wirklich passiert?
Genau, also das Thema Nervosität und auch gleichzeitig, was immer damit einhergeht, ist die Positionierung in dem Pulk, also wo stelle ich mich hin? Ja, gibt natürlich die einfache Antwort, je besser ich schwimme, desto weiter nach vorne, je schlechter ich schwimme, desto weiter nach hinten oder umso weiter an den Rand, also möglich, um dem Feindkontakt etwas auszuweichen. Ihr könnt euch halt sehr viel von der Nervosität nehmen. Es ist natürlich klar, wenn man seinen ersten Triathlon hat und dann mitunter da vielleicht mit 200-300 Menschen ins Wasser steigt und dann geht die Waschmaschine los, dass das natürlich den Puls noch zusätzlich nach oben treibt. Ja, man kann dem...
Aha, Gänsehaut, ich erinnere mich gerade an den Moment.
Man kann dem gut entgehen, indem man sich ein bisschen außerhalb des Schlachtfelds positioniert, so würde ich es einmal formulieren.
Ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, dass nämlich bei diesen Supersprint- und Sprintbewerben, diesen vermeintlich kurzen, einfachen Distanzen, eine Sache nicht zu unterschätzen ist, die Leute schwimmen gerade dort wie geisteskrank los. Genau. Egal in welcher Leistungsklasse, ich habe da vorne Leute gesehen und Füße von Leuten im Mund gehabt, die ich auf keiner Olympischen da vorne gehabt habe im Wasser. Und das kann ungut sein.
Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass je kürzer die Schwimmstrecke ist, desto schneller kommt die erste Wendeboje. Und die ist meistens die, wo dann das Gedränge wirklich da ist.
Das zweite Drama.
Und ab der ist es in der Regel lockerer zu schwimmen, ja, weil dann ist einmal das Nadelöhr vorbei und dann ist es wie
so bei einer Kette. Ja, die männlichen Rookies, Kastrationsangst bei der ersten Boje ist berechtigt. Ja. Das ist nicht ungefährlich, weil da kommen natürlich viele Wappler auf die Idee, dass sie dann auf einmal Brustzüge machen und da ist kein Platz mehr da.
Ja, und dann hast du halt richtig so einen Bauchtritt.
Ja, im besten Fall.
Ja, ich wollte es mal so formulieren.
Ja, also auf das einstellen, vorab natürlich die Strecke gut anschauen. Wie kann da die Dynamik sein? Das vielleicht ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Das heißt, ist die erste Wendepoje sehr weit, sehr nah, dann kann man sich darauf einstellen, dass es da in den ersten paar hundert Metern oder paar 50, 60 Metern wirklich einmal sehr hart zur Sache geht, aber danach entspannt sich das Ganze, weil eben da das Sortieren an der ersten Wendeboje passiert. Wenn man ein bisschen ein besserer Schwimmer ist, Triathlon-Rookie heißt nicht unbedingt, dass man nicht schwimmen kann, dann macht schon Sinn, bis zu der ersten Wendeboje mehr zu investieren und schauen, dass man wirklich vorne oder weiter vorne als Erster bei dieser Boje ist, weil dann entgeht man diesem Gemetzel.
Ich meine, dafür habe ich vergessen, jetzt rein aus taktischer Sicht ist es ja so, dass natürlich der Umweg, den man schwimmt, dann Netto-Zeitverlust ist. Das heißt, die Ideallinie ist grundsätzlich die schnellste. In, glaube ich, je kürzer das Wettkampfformat ist, desto schmerzvoller wird die Ideallinie. Also ganz klar kann man nur unterstreichen, was du jetzt gesagt hast. Je besser man schwimmt, desto direkter anschwimmen, desto schneller auf die erste Wendeboje hinschwimmen oder Richtungsboje, je nachdem. Das ist einfach das erste Nadelöhr. Ja, da wird sehr viel diktiert, wenn man...
Es hängt halt wirklich sehr stark davon ab, wo die erste Richtungsboje ist. Wenn man als Beispiel den Bodersdorf im Neusiedlersee noch hernimmt, da ist die erste Boje bei 800 Metern draußen, auf der Mitteldistanz zumindest. Ja. Naja, nach Pythagoras ist es da scheißegal, ob man 5 Meter weiter links startet oder wirklich auf der direkten Linie. Das macht faktisch keinen Unterschied und man kann aber ganz vielen Schlägen entgehen. Ja. Wenn die erste Boje, so wie in Gerersdorf, sehr nah ist, da würde ich das nicht riskieren und viele Meter weg von der Ideallinie sein.
Im Zweifel auf jeden Fall, es ist eine Rookie-Serie. Nehmt euch ein bisschen den Stress, schwimmt ein bisschen einen Umweg, nehmt nicht den direktesten Weg auf die erste Boje und schaut, groovt euch einfach ein bisschen ein aufs Schwimmen. Ja. Der meiste Stress passiert in den ersten 3 Minuten und danach wird es in der Regel entspannt und man kann auch die ersten 3 Minuten sich selbst ein bisschen den Druck rausnehmen.
Ja, und trotzdem stellt euch darauf ein, dass, wenn viele Menschen gemeinsam starten, dass es da eng werden kann, dass es da eng werden wird. Und ich glaube, wenn man
soll
dann nicht,
Angst machen.
Soll keine Angst machen, es ist noch niemand, kann man nicht sagen, aber es sind noch sehr wenige gestorben.
Das schneiden wir raus.
Und in jedem Fall ist es so, wenn man darauf eingestellt ist, dann ist man nicht überrascht von der Situation. Und ich glaube, zu dem Punkt kommen wir dann eben der letzten Folge, wie kann ich das dann trainieren und wie kann ich da vorbauen.
Genau. Im Prinzip, ein Punkt noch, den haben wir jetzt nicht wirklich reingenommen, aber ist das Thema Orientierung. Versucht euch Fixpunkte an Land zu suchen, das macht es wesentlich leichter als die mitunter sehr kleinen Wendebojen. Es ist nicht immer so wie bei großen Ironman-Veranstaltungen, dass da riesige schon fast Hüpfburgen als Wendebojen im Wasser schwimmen, sondern es kann durchaus klein sein und im Eifer des Gefechts mit Wellen und Vordermann und Sonnenlicht und sonstigen einfach schwer sein, diese zu sehen, wenn man sich an Land was sucht, und es sollte nicht irgendein Baum sein, der genauso ausschaut wie die 45 daneben, sondern irgendwas Markantes, auf das man zuschwimmt, dann tut man sich wesentlich leichter.
Deswegen war Bodersdorf immer so schwer.
Ja.
Keine markanten Punkte, graue, trübe Suppe.
Deswegen ist Klagenfurt so einfach.
Das stimmt, ja.
Klagenfurt hat wirklich seine Fixpunkte, wo man gut zuschwimmen kann, oder Zell am See genauso. Wir schweifen ab. Wesentlicher Punkt ist nachher der Workflow in der ersten Wechselzone und damit kommen wir auch zum Abschluss von der heutigen Folge.
Ja, wie kommt man in die Wechselzone? Es muss man einen Ausstieg aus dem Wasser geben. Da würde ich auch dazu raten, dass man sich das im Vorfeld anschaut.
Ja.
Vielleicht auch noch beim Einschwimmen, wenn man vorher nicht dazu kommt, dass man einfach mal schaut, wo ist der Wechselweg da raus, wie ist der Untergrund.
Fangt nicht zu früh an zum Gehen.
Ja, so weit schwimmen wie möglich.
Bis man mit der Hand den Boden berührt.
Ja, im Bodersdorf war das immer ein bisschen. Aber ist eh schon Geschichte. Egal, lassen wir das. So weit schwimmen wie möglich, erst wenn man in den Dreck greift oder in den Kies greift, dann aufstehen und dann sollte man wissen, wie sich der Untergrund anfühlt. Es sind doch schon immer wieder Unfälle und Stolperer passiert, ein Umknicken beim Rauslaufen in die Wechselzone, und das passiert sicher weniger, wenn man weiß, wie sich das anfühlt und wie der Untergrund beschaffen ist. Wenn man von dem überrascht wird, dann passiert das eher und man muss damit rechnen, dass jetzt nicht unbedingt 100% des Blutkreislaufes auf die Beine konzentriert ist. Mhm. Man schwimmt die Zeit davor sehr armlastig. Die meisten machen das sehr, sehr armlastig und dementsprechend wird es beim Rauslaufen ein bisschen wackelig. Dem kann man entgegenwirken, die letzten 50 Meter einmal simpel das Beintempo forcieren und wirklich aus den Beinen Gas geben, um dann beim Rauslaufen und in der Wechselzone ein bisschen einen Vorteil zu haben.
Genau, aber wir gehen eh davon aus, dass ihr alle durchgehend einen extremen Beinschlag schwimmt. Also das ist natürlich eh klar. Beim Rauslaufen im Prinzip, das, worum es dann geht, sind einfach so die Fragen nach dem zeitlichen Ablauf. Wann mache ich den Neoprenanzug auf? Wann setze ich mir die Schwimmbrille ab? Wann nehme ich was in die Hand und so weiter? Faustregel da und eiserne Faustregel. Lasst euch die Hände so lange frei, wie es möglich ist. Also das Erste, was man nach dem Ausstieg nicht machen sollte, ist, sich die Badehaube und die Schwimmbrille vom Kopf zu reißen und dann beide Hände voll zu haben und sich einfach das Prozedere des Neopren-Ausziehens, für den Fall, dass es einen gibt, sich selbst zu erschweren. Sondern setzt die Brille rauf auf die Stirn, lasst die Badekappe auf, lauft damit in die Wechselzone und setzt das erst dort ab und werft das direkt in euren den Platz, je nachdem, wie das konzipiert ist, ob es mit Kisten ist oder mit Säcken oder ob es einfach ein selbst eingerichteter Platz mit einem Handtuch ist. Aber auf jeden Fall so lange wie möglich beide Hände frei halten.
Genau, ansonsten den Neoprenanzug nach dem Ausstieg aufmachen und bis zu den Hüften runterrollen, runterziehen, also auch aus den Ärmeln raus. Die Wechselwege sind meist relativ lang, also relativ in Bezug darauf, dass sich das ausgeht, dass man den Neopren bis auf Hüfthöhe bringt. Weiter runter wird das Laufen dann schwer und es ist auch laut Reglement auch nicht erlaubt. Also bis zu den Hüften darf man den Neoprenanzug runterziehen. Gegebenenfalls kann man sich dann auch im Laufen schon den Tri-Suit anziehen, wenn man ihn runtergerollt hat, oder den Reißverschluss zumachen, wenn der offen sein sollte. Da vielleicht noch ein kleiner Zusatz: Wenn man dann noch Zeit hat und der Weg zur Wechselzone so lang ist, kann man auch die Badehaube runternehmen und die in den Ärmel des Neoprenanzugs stopfen.
Das sind jetzt schon die Pro-Tricks.
Die Gefahr, dass man eine Badehaube verliert, eine Brille verliert oder dass sie gefladert wird, ist da viel, viel kleiner. Also viele Brillen sind verschwunden.
Das waren alles deine Groupies, Mario.
Die wahrscheinlich, sich die mit reinnehmen. Ich bin in die Menge geworden.
Ich stelle mir vor, von so einer Stalkerin, die deine Brillen alle hat.
Ein Altar daheim.
Und daran schnuppert.
Oh Gott. Also ihr seht, auf jeden Fall in der Wechselzone, das ist ein Prozedere, was man üben kann, was einfach im Prinzip ein Ablauf ist. Wenn sich der einmal eingespielt hat, dann muss man da auch nicht jedes Mal drüber nachdenken. Vor dem ersten Wettkampf ist das natürlich so, dass das einen gewissen Mindspace erfordert. Alles klar, übt das durch, übt das vor allem in stressigen Situationen durch. Nochmal wie vorher gesagt, nicht einfach nur kurz ins Wasser gehen, raus und versuchen, das Prozedere durchzuspielen, sondern schwimmt auch mal vorher wirklich eine harte Runde, dass einfach einmal der ganze Körper auf Betriebstemperatur ist und dass man das versucht, auch in diesem Art von Ausnahmezustand zu bewältigen.
Haben wir den Neo schon komplett ausgezogen?
In der Wechselzone dann.
Ja. In der Wechselzone. Meinst du, wie das weiter funktioniert, das Ausziehen?
Dass man es wirklich ruckartig einmal auf Kniehöhe bringt und dann versucht, mit den Beinen eigentlich runterzutreten. Ja. Nicht irgendwie sich am Boden setzen und das ist alles ein Desaster. Was da auch mir geholfen hat oder unserem Kollegen Gabriel Knoll, der noch größere Waden hat als ich, die Waden, kein Schmäh, ein bisschen mit Babyöl einzuschmieren, weil es dann einfach leichter rausflutscht. Bei älteren Modellen oder Modellen, die schon älter sind, im Sinne von schon vor einiger Zeit gekauft, kommt man dann auch leichter raus, weil die hängen bleiben können. Da hat es ein Urgestein Alex Frühwirt gegeben, der ja ein nicht ganz jugendfreies Video nämlich auf Facebook hatte, wie er sich versucht, den Neo auszuziehen. Sehr, sehr lustig gewesen.
Alex Frühwirt ist noch immer am Start. Also,
ist noch immer am Start.
Ja, also jetzt Maisauber wieder live dabei.
Seine wettkämpfende Reliquie.
Vor dem Herrn, unglaublich. Ja.
Okay.
Storchenschritte im Stehen, Storchenschritte, den Neopren so weit wie möglich zu den Knöcheln mit Hilfe dieser Storchenschritte und dann erst über die Knöchel ziehen. Ansonsten wird das eine enge Geschichte. Ja. Aber wieder kurzum, das bitte üben davor. Und eine Frage war, wie komme ich mit der Nervosität, mit Atemnot, mit beklemmenden Gefühlen vor einem Wettkampf, während dem Wettkampf, beim Start zurecht? Ich glaube, das fasst die Folge sehr gut zusammen. Je besser ihr vorbereitet seid in den Handgriffen, in dem Wissen, was ihr anschließend tun werdet, was passieren wird, desto weniger Nervosität wird da sein, desto mehr Selbstsicherheit wird da sein. Und wenn weniger Angst und Nervosität da ist, ist auch das Problem der Atemnot und vermeintlich ausweglose Situationen kommen gar nicht auf euch zu. Ja. Das heißt, schaut da, dass das alles vorher testet, nicht nur einmal, sondern zweimal, dreimal. Es sind alles immer super Trainingsreize, super Trainingsinhalte, das gehört zum Triathlon dazu. Und dementsprechend hat man dann auch das Setting und den Mindset, um da gut bestehen zu können.
Genau, ein Punkt noch zum Thema Angst und Beklemmungsgefühl. Wir haben es vorher besprochen, dieses ein bisschen raus aus der aus dem Gefahrenbereich sich zu bewegen, was die Positionierung angeht, das ist sicher ein heißer Punkt. Viele haben da, glaube ich, mit sich selbst zu hadern, dass das ja nicht Sinn der Sache sein kann, dass man sich dann immer ganz nach hinten oder ganz zur Seite stellt. Auch das ist ein Prozess. Gebt euch da mal Zeit, macht so einen Wettkampf, dann kriegt sie Selbstsicherheit, dass das funktioniert hat und dann rutscht euch immer weiter rein in das Bulk und ihr werdet sehen, da wächst man einfach super rein in die Sache und irgendwann ist das nicht einmal mehr ein Gedankenwert.
Ja, ich glaube, es ist wichtig festzuhalten, dass diese Nervosität immer da ist.
Ja, voll.
Ja. Ja, ja. Dass man aber im Verlauf der Jahre immer besser lernt, mit ihr umzugehen. Und ich kann mich erinnern, da war ich 12, 13, 14 und habe den Herzschlag bis, weiß nicht, zur Schädeldecke gespürt und mich angespieben vor Angst. Und wenn man jung und getrieben ist, checkt man es noch nicht wirklich. Aber wenn man so wie wir im Erwachsenencoaching ist, sollte man sich klar vor Augen führen, dass das alles ein Privileg ist, dass man das machen darf. Mhm. Man muss da nicht auf der Startlinie stehen. Ein paar tiefe Atemzüge und das hilft dann eigentlich, dass man da mit Freude, dass man diese Angst zur Nervosität macht und mehr Freude darin erkennt als Todesangst.
Bin ich ganz bei dir und diese gewisse Nervosität gehört auch dazu. Ist einfach ein Zeichen dafür, dass es einem nicht wurscht ist. Die meisten investieren ganz viel in das und es ist ein Abenteuer, es ist spannend, das möchte man ja auch und da gehört diese Anspannung, diese positive Anspannung, die dann auch als Nervosität interpretiert wird, absolut dazu und ist notwendig.
Ja, genau. Ja, in diesem Sinne, glaube ich, haben wir den Schwimmpart der Rookie-Fragen für heute abgehandelt. Falls es noch weitere Fragen gibt, meldet euch gerne unter info@sweetspot-training.at oder auf unseren Social-Media-Kanälen wie bisher. Und sonst freuen wir uns, wenn wir uns beim Bike-Part nächste Woche wieder hören bzw. sehen.
Ja.
Danke fürs Zuschauen. Ciao.
Ciao.